Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser Episode nehme ich euch mit nach Vilnius, in die Hauptstadt Litauens, in die vielleicht letzte wirklich unterschätzte Genussmetropole Europas. Noch gilt sie als Geheimtipp, aber das dürfte sich bald ändern, denn kulinarisch hat diese Stadt sehr, sehr viel zu bieten. Vilnius gilt zum Beispiel als die Stadt, in der der Bagel erfunden wurde oder aber zumindest erstmalig schriftlich erwähnt wurde. Und sie hat eine Suppe, die pinke Suppe, zu ihrem Markenzeichen gemacht, die Salti Barchai. Ich war 72 Stunden vor Ort unterwegs durch Fine-Dining-Restaurants, über Märkte, durch Foodhalls, kleine Bäckereien und winzige Foodstores. Und ich war überrascht von der Vielfalt der Küche, der jungen, selbstbewussten Szene und vom Feingefühl, mit dem hier Vergangenheit und Gegenwart kulinarisch miteinander verschmelzen. Zusammen mit der Journalistin und Kochbuchautorin Denise Wachter, die ein Buch über die kulinarischen Geheimnisse Vilnius geschrieben hat, spreche ich über die traditionelle litauische Küche, ihre Wurzeln und die Einflüsse, die die Küche im Laufe der Zeit geprägt haben. Wir sprechen über die kreative Szene, die talentierten Küchenchefs, die internationale Akzente setzen und darüber, was diese Stadt kulinarisch so besonders macht. Vilnius ist kein lautes Trendziel, aber es flüstert, es überrascht und es bleibt. Diese Folge ist eine Einladung, eine Stadt zu entdecken, bevor es alle tun. Viel Spaß beim Hören. Und bevor ich euch jetzt nach Vilnius entführe, habe ich noch eine besondere Ankündigung zu machen. Wir freuen uns, einen neuen starken Partner an unserer Seite zu haben. Die Anuga, die weltweit größte Fachmesse für Lebensmittel und Getränke. Gemeinsam blicken wir auf die Trends und Innovationen, die die Branche verändern werden. Am 4. Oktober geht es los in Köln und die Anuga ist nicht nur eine Messe, sie ist ein globales Netzwerk, das die Zukunft der Food and Beverage Industrie mitgestaltet. Hier entstehen Ideen, hier werden Innovationen gefördert, hier vernetzen sich die wichtigsten Akteure der Branche. Ob kreative Startups oder etablierte Unternehmen, die Anuga bringt die gesamte Bandbreite der Branche zusammen. Und Nachhaltigkeit steht dabei im Fokus. Unter dem Motto Sustainable Growth setzt sie neue Maßstäbe für eine ressourcenschonende Zukunft. Und mit der neuen Fachmesse Anuga Alternatives rücken Produkte mit revolutionären Proteinquellen und alternativen Ernährungskonzepten ins Rampenlicht. Seit über 100 Jahren prägt die Anuga die Branche. Nicht nur in Köln, sondern weltweit. Ob in Brasilien, China oder Thailand. Das Anuga-Netzwerk verbindet Märkte und schafft globale Perspektiven. Mit der Anuga als Partner begleiten wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Weg zu den wichtigsten Trends und Innovationen der Food- and Beverage-Welt. Und weitere Infos zu Anuga findet ihr natürlich in den Shownotes. So, und nun lade ich euch ein, mit mir nach Vilnius zu kommen, dem vielleicht letzten kulinarischen Geheimtipp Europas. Und auch diese Episode wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotel Guide. Herzlich willkommen, liebe Denise Wachter. Ich freue mich so, dich hier heute zu sehen, nachdem du mich nach Vilnius geschickt hast und wir jetzt uns darüber austauschen, wie schmeckt Vilnius? Sag du mal, fang du mal an. Also erstmal hallo.
Erstmal hallo, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf bei dir. Ich freue mich sehr. Wie schmeckt Vilnius? Vilnius schmeckt nach den Produkten, die die Natur einem gibt. Nach Steinpilzen, nach Pfifferlingen, nach Blaubeeren und Cranberries und wilden Brombeeren und wilden Erdbeeren. Und was die Köchinnen und Köche daraus machen.
So, normalerweise könnte man jetzt sagen, so, jetzt fahrt hin und findet selber raus, ne?
Aber, genau, hast du gemacht.
Genau, habe ich gemacht. Und ich habe es wirklich total genossen.
Schön.
Ich habe ja so ein bisschen schon von dir gehört, ich war auch schon mal in Litauen vorher, aber so richtig hatte ich keine Vorstellung von der Stadt. Und ich glaube, man kann auch Vilnius nicht auf das Essen reduzieren.
Absolut, ne? Nicht.
Und ich fand es, also wirklich einen ganz, ganz tollen Aufenthalt. Und normalerweise sage ich immer bei meinen Städtetouren, so wie schmeckt Bologna beispielsweise, normalerweise mache ich das 48 Stunden. Mhm. Und jetzt war ich 72 Stunden dort und hat noch nicht gereicht.
Ja,
ich hätte noch mehr machen wollen. Ich habe wirklich auch nur die Altstadt kennengelernt.
Ja.
Wollen wir da mal anfangen?
Sehr gerne.
Weil da hat ja alles begonnen. Mhm. Wir machen auch ein bisschen Geschichte heute, finde ich.
Auf jeden Fall.
Weil Geschichte ist ja auch ganz wichtig bei der kulinarischen Entwicklung einer Region, einer Stadt.
Ja, sehr gern.
Willst du mal anfangen? Du bist ja...
Wie
würdest du das denn nennen? Du hast litauische Wurzeln oder wie?
Ich sage, ich habe litauische Wurzeln. Meine Mama kommt aus Litauen, mein Papa kommt aus dem Allgäu. Und ich fühle mich aber als Europäerin, sage ich immer.
Mhm. Aber auf jeden Fall hast du die Wurzeln und ich glaube, solche Wurzeln, die kann man auch nicht ablegen, ne? Die kommen ja auch immer wieder durch.
Vor allem, je älter ich werde, spüre ich so eine tiefe Verbundenheit zu der Heimat meiner Mama und einfach, dass da meine Wurzeln liegen und es ist auch eine sehr starke Identität. Und als ich das Kochbuch geschrieben habe, Vilnus, bin ich ja noch sehr viel tiefer in die Recherche eingegangen und bin dann so auf meinen eigenen Wegen gelaufen. Und vorher habe ich natürlich alles nur durch die Perspektive meiner Eltern gesehen, ne, aus einer kindlichen Perspektive. Und das dann zu drehen aus meiner eigenen Erwachsenenperspektive und da einfach meinen eigenen Weg zu gehen, das hat mich ja sehr tief berührt. Also das ging wirklich ins Herz. Freue ich mich immer noch drüber.
Erstmal muss man sich auch wundern, dass es ein Kochbuch gibt,
ja,
das Vilnus heißt und das auch ja sehr, sehr erfolgreich ist.
Ja.
Und so wirbt ja auch Vilnus quasi. Keiner weiß eigentlich,
genau,
wo das ist.
Das haben wir jetzt geändert.
Das habt ihr jetzt geändert. Aber so konsequent und ich finde das total mutig, so ein Kochbuch zu machen. Aber es ging auf. Irgendwie ist da doch was. Irgendwie ist doch da eine Magie um die Stadt oder in der Stadt.
Es ging total auf und ich hatte die Diskussion um den Titel, also das Buch doch lieber Litauen zu nennen. Und ich habe gesagt, nein, wir nennen es Vilnus, weil das Argument war immer, es kennt ja niemand. Und ich so, ja, das ändern wir dadurch. Mit diesem Buch werden wir ändern, dass im deutschsprachigen Raum Vilnus immer mehr ein Begriff wird. Und ich finde... wir haben das geschafft und ich weiß, dass es eine Fernsehsendung gab, die Ende des Jahres ausgestrahlt wurde, am 31.12. Da wurden Touristen in Vilnus gefragt, warum sie hier sind. Und eine deutsche Touristin hat gesagt, weil die kulinarische Szene hier so toll sein soll. Das heißt, we did it.
Ja, okay.
Vilnus ist jetzt immer mehr ein Begriff.
Also mich hat es ja auch überzeugt und jetzt versuchen wir noch ein paar mehr zu kriegen, weil ich finde, die Stadt ist es wirklich wert, bereist zu werden. Und man weiß ja nie, ob man sagt, also jetzt ist der richtige Zeitpunkt oder wenn du jetzt kannst du es noch entdecken. Ich glaube, es ist ja immer der richtige Zeitpunkt, weil einige sagen, vor 2 Jahren, da war es noch cool oder in 10 Jahren wird es erst richtig cool sein. Aber ich glaube, es ist immer der Zeitpunkt, den man gerade erwischt. Ich fand meinen Zeitpunkt jetzt ganz gut, Anfang April dorthin zu reisen, obgleich das Wetter.
Hattest du alle Jahreszeiten?
Ich hatte so 20 Grad Unterschied. Locker. Nicht? Also ich hatte einmal fast 20 Grad, habe die Sonne genossen und dann leichten Schneefall.
Ja, dann so. Hast du alle Jahreszeiten an einem Wochenende oder in 3 Tagen erwischt. Das ist doch super.
Und das war ganz gut. Ja. Ich habe mir trotzdem vorgenommen, wieder hinzufahren im Sommer mal, weil ich gehört habe, dass da im Sommer richtig was los ist auf den Straßen.
Ja.
Und die Temperaturen ja auch sehr angenehm sind, nicht? Also auch kalkulierbarer als bei uns.
Ja, also zumindest gab es früher, ne, die Klimakrise tut ihr Übriges, aber früher hatten wir da immer wirklich wunderschöne Sommer, sehr beständig, 25 Grad war Maximaltemperatur. Jetzt wird es natürlich auch schon heißer, was natürlich ganz nett ist, wenn man dann an den Seen ist, aber diese Stadt, vor allem die Altstadt von Vilnus, hat einfach ein wahnsinniges mediterranes Flair. Das ist natürlich auch geschichtlich bedingt. Es gab sehr viele Einflüsse von verschiedenen Nationen, die dort gelebt haben. Tatsächlich auch Barock spielt eine Rolle in den Bauwerken und man hat einfach manchmal das Gefühl, wenn die Temperaturen stimmen, dass man irgendwie in Little Italy ist, so ein bisschen.
Ging mir aber auch schon jetzt im Frühling so, nicht? Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich bin in so einer mediterranen oder norditalienischen Stadt. Mhm. Also hätte jetzt vielleicht auch irgendwie Kroatien sein können oder sonst, aber irgendwie kam es mir schon südlich vor. Ich habe auch Menschen getroffen, die wild gestikulierten. Das war zum Beispiel der Thomas, der ist der Bieraficionado bzw. Bierhistoriker und ja, der Biermann, glaube ich, so in Litauen, mit dem größten Wissen. Und der sagte immer, weißt du, wir sind auch irgendwie Norditaliener, du siehst es auch an mir, wie ich gestikuliere.
Also das Temperament ist auf jeden Fall da. Das sage ich auch immer. Und ich finde, die Litauer und die Italiener, die passen auch gut zusammen. Also da hast du auf jeden Fall recht.
Und man hat doch auch irgendwie eine italienische Verbindung gehabt, nicht?
Das stimmt. Da gab es eine ich glaube, Königin Victoria war das, die in das Großreich Polen-Litauen eingeheiratet hat. Ja, da gibt es auf jeden Fall eine italienische Verbindung.
Und Köche und Baumeister mitgebracht hat.
Genau.
Mal zurück zur Küche. Bist du denn bei der Gestaltung des Buches ganz, beziehungsweise beim Erfassen auch der ganzen Rezepte, bist du da ganz journalistisch vorgegangen oder bist du da so eher nach Gefühl vorgegangen?
Beides. Also als ich das Manuskript, das tiefergehende Manuskript für dieses Buch geschrieben habe, habe ich das wirklich in einer Nachtschicht gemacht und alle Kapitel schon unterteilt und alle Rezepte schon grob skizziert und Ideen für Protagonistinnen, die im Buch auftauchen sollen. Und als dieses Grundgerüst stand, bin ich journalistisch rangegangen. Ja, dann habe ich mir die Protagonistinnen ausgesucht, die einfach für diese neue Gastronomie-Szene, die in Vilnius gerade am Entstehen ist, die ist noch nicht da, wo andere Städte sind, wie Kopenhagen und so weiter, aber schon auf einem sehr hohen Niveau, weil natürlich eine kleine Szene. Und dann bin ich da ganz klassisch hin, habe die interviewt, aus den Interviews Porträts geschrieben. Das Gleiche bei den Rezepten. Ne? Ich mache das ja beruflich seit sehr vielen Jahren, schon über ein Jahrzehnt. Rezepte entwickelt, geschrieben, alte Rezepte von meiner Mama, von meiner Oma gefunden, wirklich in einem abgefledderten Blog, wo die drin standen. Aber auch meine eigene Kreativität reingebracht und ein bisschen mit den Zutaten, die es halt in Litauen vor Ort gibt, einfach gespielt und vielleicht auch so ein bisschen in die Moderne transportiert.
Also erstmal hast du mir ja auch ein paar Tipps gegeben, wo ich hinfahren soll, beziehungsweise das von Go Vilnius organisiert wurde. Und die sind ja wirklich rührig, ne? Muss man ja sagen.
Ja.
Also die haben sich wirklich vorgenommen, Vilnius auf die Landkarte, auch auf die kulinarische Landkarte zu bringen.
Gut. Das machen die großartig. Also ja. A, machen die das sehr humorvoll. Ich finde ja, uns fehlt manchmal so ein bisschen der Humor, vor allem wenn es um bestimmte Dinge und Eigenheiten gibt. Und die, die spielen wirklich auch mit ihren Eigenheiten. Und die machen das super, also auch visuell, als auch mit ihren Sprüchen, die sie haben, mit ihren lustigen Gadgets und Merch, die sie ja auch verkaufen. Es gibt pinke Suppe, Socken und so weiter. Das ist natürlich richtig lustig.
Also die pinke Suppe, und das muss man sagen, haben sie sich geschnappt einfach für ihr komplettes Marketing, weil sie gesagt haben, also wir claimen die pinke Suppe, aber die haben jetzt gesagt, pinke Suppe ist unsere.
Ist ihre.
Also ist auch ihre.
Ist ein urlitauisches Rezept. Tatsächlich. Mhm. Also
ist auch verbrieft.
Genau, also die Geschichte ist wirklich so, dass sie stammt vermutlich von den Tataren, die die kalte Joghurtsuppe ins Land gebracht haben und die Litauer haben die geliebte rote Beete hineingetan. Aber es gibt zwei Herangehensweisen, was diese Suppe angeht und bis zum 20. Jahrhundert gab es wirklich 20 bis 30 verschiedene Variationen dieser Suppe. Entweder eben auf Basis von Joghurtprodukten, Milchprodukten, Kefir, Joghurt, Milch und so weiter oder eben auf Basis von der Flüssigkeit von fermentierter roter Beete und dann am Schluss wurde da erst die saure Sahne dazu getan. Und dann gab es wirklich Varianten mit Flusskrebsen, mit Fleischeinlage, mit Wildkräutern, Sauerampfer und so weiter. Und wir wissen die Geschichte, dann kam die Sowjetregierung und dadurch ist auch vieles verschwunden und auch viele Rezepte verschwunden. Und natürlich gab es nicht so viele Lebensmittel wie vorher. Und dann gab es eben dieses Standardgericht. So, ihr macht die pinke Suppe jetzt nur noch so. Und das ist jetzt übrig geblieben und das ist so die Original-Pinke Suppe und gleichzeitig gibt es jetzt viele Initiativen, andere Varianten auch wieder aufleben zu lassen.
Sagst du nochmal, wie sie heißt?
Schaltibarsche.
Schaltibarsche.
Genau, die unaussprechliche.
Also wir reduzieren uns jetzt auf Pinke Suppe. Und die Pinke Suppe, wie gesagt, wird von Vilnius als Marketing-Tool genutzt und es gibt ja auch ein Festival dort.
Am 31. Mai, ja. Richtig.
Und da ist ganz Vilnius Pink.
Da ist ganz Vilnius Pink und die treiben das wirklich auch auf die Spitze. Und die haben aber auch Spaß daran. Sie gehen das sehr humorvoll an. Sie haben in den Restaurants dann verschiedene Interpretationen der pinken Suppe oder sie haben pinke Suppe Eis oder pinke Suppe Latte Macchiato. Also die Grenzen sind da wirklich sehr weit.
Ich kenne kein anderes Beispiel, wo eine Stadt sich so etwa so ein...
Für ein Gericht, ne?
Für ein Gericht. Aber das ist einfach klasse.
Ja.
Das ist einfach klasse. Und ich habe auch noch niemanden erlebt, der die Suppe nicht mag.
Ja, also es kommt immer so drauf an, so es gibt die rote Beete-Liebhaber und die rote Beete-Nicht-Liebhaber. Und da gibt es schon Unterschiede, wie dann die Suppe ankommt. Aber viele sagen, oh, ich mag gar keine rote Beete, aber die Suppe mag ich.
Ja, die Suppe mag ich. Mhm. Und wenn wir das, wir haben es ja jetzt angefangen mit der Suppe, du sagst ja auch gleich nochmal oder am Ende vielleicht dieser Episode, wie es geht.
Ja.
Auf jeden Fall, die pinke Suppe wird man, glaube ich, noch des Öfteren sehen. Und ich glaube auch, dass sowas natürlich auch dazu führt, dass so eine pinke Suppe sich plötzlich auch in ganz andere Regionen verbreitet. Also in 10 Jahren steht die hier ganz häufig auf der Karte, glaube ich.
Das finde ich sehr toll.
Ja? Und du
ich
hast Anstoß einen gegeben. Ganz großen Teil dazu beigetragen, denn das Cover deines Buches zeigt diese wunderbare Suppe. Oh, ich hätte jetzt ein bisschen Appetit drauf.
Ja, die hätte ich mal machen sollen, ne? Ja. Also als Gastgeschenk mitbringen.
Ich hätte sie auch vorbereiten können. Ab wann darf man sie eigentlich offiziell essen? Ich meine, ich habe sie gesehen auf der Karte. Ich habe sie
nicht gegessen.
Nee. Weißt du warum? Habe ich einen guten Grund, im Sommer wiederzukommen.
Ja, stimmt, sehr gut. Du kannst sie das ganze Jahr über essen. Also die Litauerinnen mittlerweile essen die das ganze Jahr über und die steht auch meistens auf den Speisekarten. Aber klar, wenn es draußen heiß ist, Alltag, dann macht man sich die entweder am Tag vorher, damit sie gut durchzieht, oder man macht sie direkt am Abend oder zum Mittag, ist ja auch ein super Mittagsessen. Und schmeckt dann mit warmen Kartoffeln sehr gut.
Ja, jetzt nicht mehr vom Essen reden. Doch, wir reden weiter vom Essen. Also, wir haben aber eben schon mal erwähnt, also irgendwie italienische Einflüsse, polnische Einflüsse sowieso. Das war man hat sich mal verheiratet.
Genau.
Ne? Und ich habe auch die Straße und das Tor nach Polen natürlich besichtigt, das zwei Päpste, glaube ich, schon gesegnet haben. Nicht? Also schon eine Pilgerort.
Ja, so ein bisschen.
Man ist katholisch dort.
Sehr.
Das wollte ich aber gar nicht sagen. Und es waren viele Fremde dort.
Ja.
Ja?
Ich kenne es nur aus den Überlieferungen. Das musst du dann sagen. Vielleicht hast du dich nochmal jetzt näher mit der Historie beschäftigt.
Wir schmeißen unser Wissen zusammen.
Dass es wirklich deutsche, Italiener, Menschen mit muslimischem Hintergrund, jüdischem Hintergrund, alle zusammen gelebt haben in Frieden eigentlich. Also es war eine sehr multikulturelle Stadt bis zum Zweiten Weltkrieg. Aber Vilnius hat aber auch eine sehr düstere Geschichte, weil die Stadt, glaube ich, im 20. Jahrhundert 9-mal besetzt wurde von verschiedenen Mächten. Die haben sich wirklich um diese Stadt gerissen und gestritten.
Und weißt du, was mich da wundert? Dass so viel erhalten ist. Mhm. Und ist es nicht sogar die Stadt mit der größten erhaltenen barocken Altstadt überhaupt in Europa?
UNESCO-Weltkulturerbe, die größte Hauptstadt des Baltikums.
Die sind übrigens alle gut zu bereisen, finde ich.
Das stimmt, ja.
Riga, Tallinn, also eigentlich so eine schöne Perlenkette. Sehr. Man fängt natürlich in Vilnius an, weil die ist die südlichste.
So, und oder man hört auf in ihr. Das Beste kommt zum Schluss.
Kann man auch machen. Ja. Das habe ich übrigens gemerkt bei meinem Schedule. Da hatte ich auch, will ich nicht vorgreifen. Das Spannendste, sagt man ja immer so nicht, ne? Aber das Spannendste Essen war ganz am Ende.
Aha.
Ja.
Wo warst du?
Da war ich im Demo Loftas.
Ja.
Das war das ist natürlich auch ein sensationelles Storytelling, was Tadas dort auf den Teller bringt. Das hat mich schon beeindruckt.
Du warst beim Dinner, ne? Abendessen?
Ja.
Sehr gut.
Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte aber jetzt mal chronologisch fragen. Du musst mich auch echt ein bisschen guiden.
Ist doch nett.
Ich war gerade geschichtlich verhaftet.
Ja.
Wir waren bei den Völkern bzw. Kulturen, Einflüssen, die da eingeflossen sind, sagen wir es mal vorsichtig. Mhm. Und die Kreuzritter, Also die waren schon da und da hat man mir erzählt, die haben einmal den Backstein, also die Bricks, gebracht, das Sauerkraut und die Würstchen.
Ah ja,
und ganz viel Trouble, so sagte man mir. Und ich meine, das muss auch fürchterlich ausgesehen haben. Die kamen da in ihren eisernen Rüstungen und unbescholtene Menschen und die haben gesagt, so, jetzt, ich weiß, die waren ja noch nicht christianisiert da zum Teil.
Nee, die waren ja Heiden sehr lange.
Ja.
Ja, die hatten ihre verschiedenen Götter tatsächlich, die sie, also den Weizengott, es gab wirklich für jedes Lebensmittel fast einen Heiligen.
Ja.
Ja.
So, und dann hat man gesagt, so einmal hier Christianisierung und wir bleiben übrigens da, wir gehen nicht wieder weg, wir bleiben da. Wie es dann immer so ist, nicht? Also dann der reinkommt und sagt, wo es lang geht, der hat meistens dann die Oberhand und die anderen fühlen sich nicht ganz so wohl. Mhm. Und das ist natürlich häufiger dort passiert, aber zum Glück auch friedlich, wie du gerade sagtest. Es gab ein friedliches Miteinander, aber viele, viele Einflüsse und die merkt man dort auch.
Mhm.
Du hattest gerade gesagt, auch jüdische Einflüsse. Mhm. Vor dem Zweiten Weltkrieg, hattest du mir das erzählt oder hat man mir erzählt? Steht im Buch.
Steht auch im Buch.
Die ganze Geschichte steht ja, naja, kurz, in Kurzform, steht auch im Buch. Jeder Zweite war jüdischen Glaubens.
Ja, die größte jüdische Community Europas war das vor dem Zweiten Weltkrieg.
Die größte?
Und nach dem Zweiten Weltkrieg komplett neue Bevölkerungsstruktur. Die jüdischen Einheimischen, die haben natürlich ganz viel Kulinarik mit reingebracht. Ne? Und die ganzen Kartoffelgerichte, die es heute gibt, wie den Kugelis zum Beispiel, das ist ja einfach sehr, sehr jüdischen Einflüsse.
Jedes Mal, wenn du jetzt eine Speise nennst, ein Gericht nennst, musst du es auch erklären.
Der Kugelis ist eine Art Kartoffelkuchen mit sehr fein geriebenen Kartoffeln oder man lässt sie einmal durch so eine Presse laufen, dass sie wirklich schon so matschig werden und dann kippt man da heiße Milch drüber, damit die nicht grün oder braun werden und backt den quasi im Ofen und kriegt dann so eine ganz tolle Konsistenz und darüber kommt natürlich auch saure Sahne und viel Speck.
Speck und saure Sahne spielen eine ganz große Rolle
Ja,
immer wieder. Immer.
Ja, und schmeckt ganz anders als die saure Sahne, die wir hier kriegen.
Total, ne?
Ja,
total.
Ganz
also,
toll.
Ich habe die saure Sahne auf dem Markt probiert und ich wollte davon mehr. Und du brauchst die auch, weil die natürlich im Zusammenspiel mit dem Speck und Zwiebeln, die ich dann in gleicher Menge auch auf dem Teller hatte, und die waren nur die Beilage beziehungsweise die Unterstützung des, jetzt muss ich schon richtig sagen, ne? Zeppeline.
Ja, sehr
Zeppeline.
Gut.
Und Zeppeline ist ja ein Kartoffelknödel, der aber ein bisschen eine Zeppelinform hat, aber eine Hackfüllung.
Ja. Ja, das ist auch eines dieser Nationalgerichte.
Total.
Die lieben die, ja.
Sieht schön aus. Naja, es ist jetzt nicht,
man
guckt nicht auf Deko da, nicht? Also so, es ist ja auch in Italien so, finde ich. Wenn du essen gehst in Italien mal, wenn wir jetzt da kulinarische Hochkultur uns mal angucken wollen, da ist ja auch kein Shishi drauf.
Nee.
Also da wird jetzt auch nicht nochmal Petersilie raufgestreut, wenn sie nicht drauf muss oder irgendwie ein anderes Kräuter.
Da geht es um den Geschmack, ums Herz. Ne? Das ist einfach die Hausmannsküche. Die gibt es halt auf dem Land viel. Aber nicht nur.
Und da gab es eine Bude auf dem Markt.
Ja.
Da war ich auch. Und Halemarkt, also was Hallenmarkt eigentlich heißt, ist ganz einfach.
Ja.
Die Sprache ist sowieso total einfach.
Eine der schwierigsten Sprachen der Welt.
Ja, ne?
Ja.
Wahnsinn.
Verwandt mit Sanskrit. Ganz interessant. Und Lettisch.
Ist eine sehr, sehr alte Sprache.
Ja. Und Lettisch zum Beispiel wurde reformiert Anfang des 20. Jahrhunderts, aber Litauisch wurde nie reformiert, deswegen ist die Grammatik aus der Hölle.
Du bist zweisprachig aufgewachsen?
Ich bin zweisprachig aufgewachsen,
und dann mit den beiden Sprachen?
Deutsch und Litauisch, ja. Stimmt, ja, sehr schwer.
Wie viel hast du dir außer Englisch dann noch zugelegt?
Ich habe Italienisch studiert, deswegen spreche ich Italienisch, ein bisschen Spanisch, ein bisschen Französisch.
Naja.
Reicht.
Also wenn man die
und
beiden
Englisch
kann, fällt einem das auch leicht, andere Sprachen noch zu lernen.
Und Englisch natürlich.
Und Englisch, das hatte ich aber erwähnt, das habe ich vorausgesetzt.
Genau.
Ja, ja. Außer Englisch und den beiden Sprachen.
Ja.
Gut. Also kommst du gut zurecht.
Ich komme gut zurecht.
Kommst du gut und zurecht in der Welt. Warst aber in der Jugend immer häufig in Litauen.
Ja, eigentlich jeden Sommer. Also die Sommerferien haben wir viel dort verbracht. Meine Oma hat in Vilnius gelebt und Verwandte von uns, wo meine Eltern jetzt auch ein Ferienhäuschen haben, ist so eine Stunde entfernt in den Seenlandschaften. ganz schön. Und ja, ich habe nur gute Erinnerungen und vor allem sehr viele gute kulinarische Erinnerungen. Das hat mich schon sehr geprägt.
Welches Gericht sticht da hervor? Was kriegst du in die Nase, was kriegst du auf den Gaumen, wenn du daran denkst, so erste kulinarische Erlebnisse?
Also die Zeppeline auf jeden Fall, die Kartoffelklöße. Ja. Und von meiner Oma waren es immer so ganz kleine Quarkpfannkuchen mit selbstgemachter Blaubeermarmelade.
Quarkpfannkuchen?
Mhm, die sind auch im Buch. Ganz lecker. Pfifferlinge. Also Pfifferlinge in jeglicher Form, entweder eingelegt, mariniert als Salat oder in Sahnesoße mit Speck. Mm. Unglaublich gut.
Und Pilzsuppe.
Ja.
Ich habe auch eine unglaubliche Pilzsuppe gegessen in einem Restaurant, das heißt Lokis.
Ja.
Pilzcremesuppe.
Lecker.
Die war köstlich. Ich habe gesagt, repräsentiert euer Haus oder eure Küche. Mhm. Dann hatte ich ein Rehtatar. Das war sehr köstlich. Dann diese Suppe. Mhm. Was habe ich dann noch? Dann habe ich Wildschwein noch gehabt. Und das mittags.
Ja, Wahnsinn.
Ganz besonders hängen blieb die diese Cremesuppe, die war so, so gut, so cremig, aber auch so reichhaltig. Und ich habe nur eine halbe Portion genommen.
Sehr gut.
Und dazu habe ich getrunken einen Rhabarberwein.
Ui.
Die machen ja relativ viel Fruchtweine dort.
Die machen sehr viel Fruchtweine, ja.
Und der Rhabarberwein, der gefiel mir sehr gut, weil der sehr schön fruchtig trocken war. Mhm. Später habe ich dann noch einen Rotwein getrunken. Der war, glaube ich, aus Kirschen war der. Mhm. Und der war mir zu heavy.
Ja, süß wahrscheinlich auch.
Ist aber so ein Restaurant, wo man denkt, oh, das könnte jetzt echt eine Touri-Falle sein. Ist es aber nicht. Relativ große Karte. Man findet auch, ob man es jetzt mag oder nicht, aber es gibt es dort auf der Karte Biber.
Ja.
Elch, glaube ich, auch ab und zu.
Ja.
Und also die sind auf Wildgerichte spezialisiert, auf den Wald spezialisiert. Und man kann da wunderbar draußen sitzen. Und wenn man dann einmal in den Keller runtergeht, dann erschließt sich da nochmal ganz, ganz viel, ganz viele kleine Nischen und man sieht eine historische Hauswand aus dem 15. Jahrhundert. Mhm. Und so lange ist das auch irgendwie schon Taverne oder Restaurant. Also Restaurant hat man ja früher noch nicht gesagt. Mhm. Das ist, da sitzt du wirklich in historischen Gemäuern und kannst dir vorstellen, wie da irgendwelche anderen Gesellinnen ihr Unwesen trieben für.
Und vor allem eine der wenigen Orte, die wirklich noch diese Hausmannskost servieren. Ne? Also oft gibt es die ja nur noch zu Hause bei den Einheimischen und so diese Restaurants, die sich wirklich nur auf diese Hausmannskost auch konzentrieren, gibt es nicht mehr so viele.
Aber dort schon.
Dort schon, ja.
Dort schon. Und ich finde, wenn du durch die Altstadt gehst, ne, du siehst ja auch kein McDonald's sowieso nicht und all diese ganzen anderen Läden. Siehst du nicht.
Nicht in der Altstadt.
Nicht in der Altstadt. Ja. Also es gibt natürlich Ketten auch. Es gibt natürlich eine Kaffeekette dort, die sehr etabliert ist. Aber es gibt jetzt keine von diesen ganzen Starbucks, habe ich nicht gesehen.
Die gibt es dann in den Malls, also in den Einkaufszentren außerhalb der Altstadt.
Gut.
Aber innerhalb der Altstadt nicht, ja. Auch die kleinen Läden halten sich da auch einfach noch.
Dahin habe ich mich jetzt gar nicht bewegt. Ja. Ich war dann auch noch in der Neustadt, was man dort Neustadt nennt, ist ja eher für uns oder für viele andere Städte Altstadt.
Ja.
Die ist ja, glaube ich, aus dem frühen 19. Jahrhundert. So als man so ein bisschen auch schon anfing, Prachtstraßen zu bauen, das war, glaube ich, schon russischer Einfluss dann, nicht? Ja, also mal so ein bisschen die
Sozialismus.
Die breiten, aber vor Sozialismus, glaube ich, oder?
Ist auf jeden Fall eine Stadt, die man sehr, sehr gut zu Fuß einfach entdecken
kann. Ganz toll,
du kannst alles zu Fuß laufen, ja. Oder halt sonst mit Bolt ganz günstig im Taxi fahren, das geht auch.
Aber wenn wir jetzt mal nochmal von Anfang an, ich versuche mich wirklich hier zu disziplinieren. Wir fangen mal mit einem ganz normalen Essen an, ja? Mhm. Dann habe ich eigentlich immer das Roggenbrot dabei.
Ja.
Geht nicht anders. Roggenbrot ist das Unausweichliche.
Ja.
Später aber auch kriege ich es auch als Snack geröstet, so als Knoblauchbrot
mal. Beste, Captadorna, ja.
Captadorna, ja. Zum Wein, zum Bier.
Mhm, zum Bier. Perfekt.
Und du kriegst es auch in den Fine Dining Restaurants.
Ja.
Jeder hat so seine Variante.
Backen dann selber.
backen das selber. Ja. Und teilweise wird also total spannende Butter dazu gereicht. Mhm. Also auch einmal, ich glaube, das war im Pasmus, da gab es geagte Butter.
Ja.
Fand ich ganz toll.
Ja.
Also das gibt dann auch so diese Ursprünglichkeit. Und was ich auch bekommen habe, also im Pasmus, wie im 1918, was ja auch ein spannendes Konzept ist, also mit dieser ganzen
Senator-Passage.
Die Senator-Passage. Wenn man es schlecht beschreiben möchte, eine Food Mall.
Ja. Aber eine wunderschöne.
Wunderschöne, wenn man es gut beschreiben will. Also, und dort sind wunderbare Geschäfte. Da ist auf der einen Seite Barbecue, da ist ein Café, da kannst du Wein kaufen, da ist ein Schlachter drin, Bäckerei. Also du kannst von einem zum anderen Laden gehen und eigentlich kann man morgens anfangen und endet dann hinten am Ende im 1918 im Fine Dining Restaurant, im Sternrestaurant und sitzt da auch in einem sehr, sehr spartanisch eingerichteten Raum. Man würde sagen, so wirklich reduced to the max.
Ja, minimalistisch. Sehr, ja.
Man kann vorne am Chef's Table sitzen und bekommt dann auch unter Umständen ein Getränk gereicht von einem Einhorn.
Ja. Das Maskottchen. Muss er immer raushauen, der Andres.
Ja, Andres sagt ja auch, man kriegt jetzt nicht den Schnaps von ihm, sondern hier, vom Einhorn. Ne? Wer uns jetzt nicht folgen kann, müsst ihr ausprobieren. Ich habe auch Bilder auf dem Foodtalker-Blog, da kann man das nochmal einsehen, dieses kleine Einhorn. Und ich habe mich auch kurz mit Andres Cabellos vom 1918 auf Englisch unterhalten können.
I'm a chef running kitchen of 1918 restaurant. My name is Andres and I've been in the kitchen for past 15, 16 years. For me, the menu and the basic of when you stick to the question, what is the philosophy, is the ability to showcase the region and its products. So we use different techniques and different stories behind every dish to showcase that in this Baltic region we have so many good ingredients, that our cooking skills are very good, and that we enjoy food very much and we love people getting feeded.
Aber da gab es jeweils fermentiertes Gemüse und Obst. Von Kohl über Stachelbeere, Möhre, Gurke natürlich, Tomate, also alles, was man so marinieren oder einlegen kann, war auf diesem Teller ganz spartanisch. Und da hatte ich so das Gefühl, jetzt schmecke ich hier schon richtig Vilnius bzw. Litauen. So, hier geben die mir jetzt schon mal richtig so die Breitseite. Weil ich habe auch vorher jeweils natürlich gefragt, was ist denn das Traditionelle an eurem Gericht, oder seid ihr einfach
crazy?
Crazy oder ja, oder hat es eine lokale Note? Und da haben sie gesagt, ja, wirst du merken. Habe ich sofort gemerkt. Habe ich beim ersten Teller gemerkt und habe gedacht, so ist es, wie ich mir das vorstelle auch. Und man hat ja irgendwie, wie ist die Küche da? Versuchen die international zu sein? Versuchen sie ein bisschen französisch zu sein? Ich würde sagen, einmal subsumiert, was ich festgestellt habe, ich war jetzt in drei Fine-Dining-Restaurants, Sterne-Restaurants von vieren, glaube ich.
Genau, vier gibt es insgesamt.
Und die gibt es auch erst seit letztem Jahr.
Seit
also der
letztem Jahr.
Guide Michelin ist auf die aufmerksam geworden, auf die Küche dort. Und ich würde sagen, da ist, nun habe ich auch schon vieles gegessen, kein Goodwill dabei gewesen. Also da war jetzt nicht so, wir müssen die jetzt mal auf die Landkarte bringen. Ja. Das ist wirklich komplett fundiert und auch teilweise so ausgewogen, komplex, dass ich wirklich erstaunt war.
Ja.
Und ich habe mit allen drei Chefs gesprochen und die fragten so, wie man immer so fragt, was hat dir denn jetzt am besten gefallen? Ja. Ne? Und da habe ich gesagt, ich kann dir jetzt eins sagen, aber das hilft dir nicht.
Mhm.
Weil was ich toll fand, war diese Gesamtkomposition.
Mhm.
Also das Gesamtmenü. Da will ich gar nicht was Einzelnes rauspicken.
Also du musst dir vorstellen, so vor vor 5 bis 10 Jahren war wirklich Vilnius kulinarisch noch einfach, ja, nicht der Rede wert, ne? Also es gab natürlich diese alteingesessenen, traditionellen Lokale, aber sowas, was in anderen Städten dann irgendwann passiert ist, wie Kopenhagen zum Beispiel, ist in Litauen erst sehr spät entstanden, weil sie, glaube ich, auch nicht das Selbstbewusstsein hatten für ihre Küche oder weil sie zum Teil ja vielleicht auch noch im Ausland gelebt haben. Viele haben ja einfach im Ausland gelebt, gelernt, wegen der wirtschaftlichen Lage in Litauen, sind aber dann wieder zurückgekommen. Und Vita von Pasmus ist zum Beispiel so eine Kandidatin, die hat dann einfach so gedacht, so, nö, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Die hat vorher schon in Fine-Dining-Restaurants, auch in Litauen, aber auch im Ausland lange gearbeitet. Und was die da jetzt zum Teil immer auf die Teller bringt, auch was du sagst mit dem ganzen Fermentierten, die ist so ein bisschen die Fermentationskönigin Litauens, nenne ich sie immer, die geht halt in den Wald, teilweise wirklich nur an Stadtrand, weil nach der Stadt fängt ja wirklich einfach der Wald an und knipst dann irgendwie Zweige vom Kirschbaum ab oder von anderen Sträuchern, kocht daraus einfach einen Sud fürs Dessert oder für eine Soße und integriert einfach diese Produkte, die es vor Ort gibt, so klug und so smart und dann eben mit internationalen Techniken. Das ist einfach sehr besonders und sehr unique und ich finde, ich will es alles noch so ein bisschen mit Samthandschuhen anfassen, ne, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist noch so fragil, weil es einfach noch nicht so lange auf der Landkarte ist. Aber was die da machen, ich glaube, die wissen gar nicht, was sie da für unique Konzepte jetzt schon auf die Beine gestellt haben.
Das ist schon ein großes Kino. Meinst du, das ist noch, weil es noch so jung und
ja,
frisch? Ja,
also ich
aber ich finde die schon alle ganz selbstbewusst.
Die sind schon sehr selbstbewusst, aber ich meine, die Sterne kamen jetzt letztes Jahr im Juni, ne? Die hatten jetzt natürlich so eine Learning schon, aber als ich die auch am Anfang, also es kommt natürlich immer auf den Charakter.
Du hast
die
wahrscheinlich
an,
jetzt ganz am Anfang
erwischt.
Ich
habe die ja ganz am Anfang
und
schon
plötzlich
erwischt.
Kamen die ganzen internationalen,
genau,
Gäste.
Und da waren die noch total überfordert, mit dem Andrang, mit dem Presseandrang. Und ich meine, ich habe die jetzt ja auch, seitdem die Sterne haben, habe ich die schon dreimal wieder besucht und jetzt im Mai bin ich wieder da. Man merkt schon.
Ach, ich soll dich übrigens grüßen, habe ich ganz vergessen.
Dankeschön.
Ich soll dich mehrfach grüßen.
Ja,
also,
sehr schön, freut mich.
Naja, auf jeden Fall kennt man dich da ja.
Ja. So, die Deutsche kommt wieder.
Die kommt wieder.
Mit ihren anderen Deutschen. Ja, es ist ja schon funny, ne? Das letzte Mal waren wir letztes Jahr im November auf einer Pressereise in Vilnius und wir waren halt einfach 10 deutsche Journalistinnen, die da
eingefallen
sind.
Seid ihr da mit 10 Leuten eingefallen?
Ja, wir hatten halt da mehrere Tische. Und Pasmus war halt dann der Chefstable voll und dann hatten wir noch 2 einzelne.
Oh, aber dann ist also der Laden voll, das ist ein ganz kleiner Laden.
Ja, ja.
Und ich glaube, bei Vita hat man ja auch, sie hat ja nicht damit gerechnet, auch so richtig, ne?
Gar nicht, also die hatten sich natürlich extrem gefreut, aber sie dachten, sie kriegen auf jeden Fall die Erwähnung, die hat mit dem Stern gar nicht gerechnet und sie hatten zu dem Zeitpunkt noch gar kein Buchungssystem.
Vita, die Chefin vom Restaurant Pasmus, erzählt uns ein wenig über ihre Küchenphilosophie und Idee.
So my name is Vita. I'm located in Vilnius. I have a restaurant which is called Pasmus Restoranas. It's a bit tricky with translation of this name because it's it means our place or our home even. It's very tiny space with only 28 seats. I can introduce my cuisine as creative Vilnius cuisine. We were struggling a few years how to call ourselves because we're just cooking what we like the most. But finally we understood that it's best way to describe what we are doing is to tell about Vilnius, the city itself, because we have very long traditions of inviting foreigners to live here, to create here, and to spread their culture. So, despite we are using probably mostly actually Lithuanian ingredients, only some seafood from abroad. We're looking for techniques in other countries. For example, we really make a lot of with Japanese tradition products as koji, for example, and also we're making a lot of fermented foods and not only in the Lithuanian way. So I think so creative Vilnius cuisine describes us best.
die hat mit dem Stern gar nicht gerechnet und sie hatten zu dem Zeitpunkt noch gar kein Buchungssystem und dann waren die Leitungen überlastet und dann haben sie gegenüber ist ein Hotel, so ein Luxushotel und haben gefragt, ob die Abwicklung der Telefonate übernehmen können, weil nein. Sie kommen nicht hinterher.
Nebenan das Hotel?
Ja, das Hotel Pazai.
Nee, Pazai. Also Pazai, das ist ja noch weiter. Genau, also gut kann man irgendwie, Pazai ist gut, aber man kann auch gut im Narutis wohnen.
Ja, das war ganz
schön. Das ist ein sehr schönes Small Luxury Hotel of the World, aber nicht so teuer.
Nee, das sind ja die ganzen Hotels noch nicht. Also zur Nebensaison kriegst du da Zimmer zwischen 60 und 80 Euro und die sind nicht schlecht.
Also ich habe jetzt übers Wochenende war glaube ich 100 Euro, 110, aber finde ich jetzt für so ein Zimmer in so einem Hotel und das ist wirklich, ist ein altes Hotel auch,
aber, das hat Charme.
Aber man wohnt da nicht alt.
Ja.
Auf jeden Fall ist das gut, eine Top-Adresse fürs Pasmus, weil da sind nur 15, 12 Meter, nee, 15 Meter, 20 Meter.
Einmal umfallen.
Und ins 1918 sind es auch, das sind 250 Meter.
Also wenn,
aber bergab zurück ist,
ist besser.
Ist ja auch ein bisschen hügelig. Also ein bisschen
hügelig. Ist wie Rom auf 7 Hügeln erbaut.
Ja, da wollen wir wieder die italienische Verbindung ziehen. Also am Ende glaubt ihr alle, Vilnius liegt in nördlich noch ein Stück von Bozen.
Genau.
Und das Stück ist ja relativ. Das Stück ist ja relativ.
Genau.
Aber wo waren wir denn jetzt gerade? Nee, wir waren dabei, ob man das bei den Spitzenköchen, die man jetzt ja so nennen darf, ob man das schmeckt. Dass sie eine Tradition haben. Und du merkst es auch eben auch an den Produkten, die verarbeiten. Als Luxusprodukt, vermeintliches Luxusprodukt, wurde Kaviar verarbeitet. Mhm. Kaviar hat aber, nehme ich mal an, ob der sowjetisch-russischen Vergangenheit, die man hat, eine andere, ganz andere Bedeutung als bei uns.
Ja.
Wo man bei uns sagt, ach, Kaviar, die feinen Herrschaften. Mhm. Da ist es da eher normaler.
Ja.
Sie haben eine Auster genutzt und das ist auch ja für viele ein Luxusprodukt, obgleich es jetzt nicht so ein teures Produkt ist. Und dann natürlich noch die Jakobsmuschel.
Ja.
Das waren so die teuren Produkte, die eingesetzt wurden. Die kommen natürlich auch nicht von dort, das muss man sagen, aber ganz viel, was eingesetzt wird, ist natürlich auch von dort. Also Hecht zum Beispiel, Hering habe ich auch bekommen und natürlich auch Fleisch, Beef von dort und glaube ich auch Ente. Aber es sind jetzt nicht diese Produkte, die wir sonst in der Fine-Dining-Küche kennen, die rauf und runter gerne angeboten werden, die so auch in der klassisch-französischen Küche sind. Und das findet man da nicht. Und wie du sagst, viele waren im Ausland, auch mal lang, mal kurz. Ich glaube, der Tadas vom Demon läuft das. Und ihr hört jetzt auch gleich Tadas vom Restaurant Demo über seine Küchenphilosophie und seine Ideen sprechen.
My name is Tadas, I'm the chef and owner of Restaurant Demo in Vilnius, Lithuania. And so it happened that I believe that food can be art. Not in all cases it is, not in all cases it meant to be as it developed from craftsmanship. And to my very personal opinion, craftsmanship is not equal to art. You see, I believe that craftsmanship is the set of skills that you learn, and art is taking those skills and making it to represent some kind of idea. So mostly during the dinners I am talking about that, about ideas and the backbone of every single course. It's a multifunctional space. A very interesting project, as the name itself says, we are always changing and we are always trying. So in one space, during evenings, we convert everything into a fine dining restaurant, for which we got awarded a Michelin star in 2024. Well, I prefer to call Otto's Cuisine, you know, because it's like my personal sentiments and my personal experiences transferred through the food. I lived in Spain for 6 years. I learned lots of techniques there. I learned lots of tips and tricks from great chefs around the world. So I cannot describe it as Baltic cuisine at all. I can call it's based on Lithuanian ingredients, obviously, because you have to understand where you are and showcase the best of the land that you have. You see, somehow I believe that food is a media to transfer social constructs and what used to happen before and what's going to happen in the future. And food is a very interesting place where everybody meets all the cultures, all the things that happened in the past, mm-hmm. all the things that's going to happen in the future. So it's a great media to transfer ideas and to transfer the stories.
Merkt man ihm aber auch an, mhm. dass der so ein bisschen spanische Esskultur mitbekommen hat.
Ja.
Und das sagt er ja auch ganz klar. Ich habe Techniken mitgenommen, aber ich verarbeite hier die lokalen Produkte. Und er sagte mir, dass er jetzt seit einem Monat kein Fleisch mehr verarbeitet.
Oh, okay, interessant.
Ähnlich. Deshalb hat er jetzt Gemüse und Fisch. Und wir wissen ja, mit Gemüse kann man eben ganz viel machen, mhm. teilweise noch mehr
ja.
als mit Fleisch. Und das, glaube ich, weiß man dort. Mhm. Das weiß man einmal in der traditionellen Küche und das weiß man natürlich auch in der neuen Küche. Und die ist nicht so weit weggedriftet, finde ich, die traditionelle Küche von der neuen Küche.
Nee, finde ich auch nicht.
Oder? Weil sich immer Elemente finden.
Es
ne?
finden sich immer Elemente und es gibt zum Beispiel ja keine professionellen Sammler und Sammlerinnen in dem Sinne. Ne? Also die Küchenchefs oder das Team geht halt einfach in den Wald und die suchen sich da ihre Produkte auch zusammen. Ne? Also lass es Pfifferlinge sein, lass es die ganzen Beeren sein, die ganzen Wildkräuter und das ist halt
da
mega.
Weiß wahrscheinlich auch jeder oder ja. welche Pilze man essen darf und
jeder,
welche Kräuter man essen darf.
Jeder weiß das, weil du das halt von Kindesbeinen an machst. Ich weiß, kann zumindest einen Pfifferling und einen Steinpilz.
Und auch die anderen Kräuter?
Die Kräuter so ein bisschen, aber ich habe immer meine Cousine dabei, die halt dort lebt.
Ist kein Schaumwein, den wir jetzt hier einschenken, ist Wasser.
und die hatten mir halt immer gesagt, so den kann man nicht essen, den kann man essen, den kann man essen, das kann man verwenden und so. Ich habe dann quasi immer eine Lehrerin dabei gehabt schon.
Und das hat sich bei dir dann eingebrannt?
Das hat sich bei mir eingebrannt, ja. Und das machen die Gastronominnen halt vor Ort auch. Und das ist eigentlich was sehr Schönes und was sehr Besonderes, weil also hier in Deutschland weiß ich nicht, wie viele das machen.
Also natürlich ja. kennen wir die auch, also ich habe jetzt gerade, lustigerweise, als ich dort war, telefonierte ich mit Marco Müller mhm. vom Rutz. Da ging es um Algen. Mhm. Mehr darf ich nicht sagen. Aber dem erzählte ich nur, dass ich gerade in Litauen bin und er fand das eben auch ganz spannend. Und der geht jeden Tag in den Wald laufen und guckt, was wie weit ist und geht auch mit seinem Team in den Wald.
Ja, das ist cool.
Aber also wir wollen ja auch nicht sagen, dass Fine Dining in Deutschland ist ja auch nun sehr facettenreich. Ja. Da gibt es ja auch viele, die wirklich auch ohne Luxusprodukte kochen und. Also bei uns sind es ja auch ein paar mehr Sterne-Restaurants als jetzt in Litauen. Aber eine total spannende Szene, wie du sagtest. Und ich habe die auch mal so gefragt, wie viel internationale Gäste habt ihr? Das sind schon 50%.
Mittlerweile. Mhm. Ja?
Und das ist schon enorm. Dass das so schnell auf die Landkarte kommt. Und kann man denn sagen noch, dass das, und es kommen ja einige nach. Mhm. Nicht? Also wir haben jetzt hier drei so ein bisschen hervorgehoben, weil ich die auch besucht habe. Ich war noch in einem anderen Restaurant, Augustin. Mhm. Die machen eine sehr, sehr gemüselastige Küche. Mhm. Fand ich auch ganz, ganz toll. Mhm. War ich aber allerdings auch mittags. Und musste nach der zweiten Vorspeise aufhören, weil ich war einfach zu satt. Zu satt.
Das ist das generelle Problem in Litauen, dass man immer zu satt ist.
Und ich war leider alleine dort. Mhm. Und das ist so, da gab es so wirklich klassische Sharing-Gerichte. Da hätte ich eigentlich sowas ordern müssen, so also einmal runter.
Ja.
Einmal oder die drei von der kalten Karte und drei Vorspeisen von der warmen Karte. Ich hatte dort auf jeden Fall einen fantastischen Blumenkohl und einen fantastischen Kohlrabi. Mhm. Aber so ganz fein gefächert geschnitten. Mhm. Das war großartig.
Schön.
Und dann, was hatte ich denn noch für ein Dessert? Ich liebe ja schwarze Johannisbeere, Black Currant.
Du bist im richtigen Land dafür.
Da bin ich im richtigen Land. Ja. Und die, also total underrated, muss man unbedingt auch was tun bei der schwarzen Johannisbeere. Und die mit Pfeffer fermentiert. Mhm. Knaller.
Ich finde eher die fermentierten Beeren, also auch diese Stachelbeere, von der du vorher gesprochen hast, das ist der so mega, wenn es irgendwie in Kombination mit einem Stück Fleisch oder so ist. Das gibt so eine tolle Säure und eine Aromatik irgendwie, die ich so irgendwie auch noch gar nicht, ne? Preiselbeeren kennt man irgendwie zum Fleisch, aber diese fermentierten Stachelbeeren sind der
Knaller. Ja, und das ist ja manchmal so ein bisschen eingefahren, genau, ja. Preiselbeeren, aber das ist schon toll. Mir fällt gerade noch was ein, was ich ganz so, mir, so ein Begriff, ich finde, die machen das auch teilweise total spielerisch.
Ja.
Nicht zu verkopft. Mhm. Wobei Demo Loftas, das ist schon ein bisschen verkopfter, beziehungsweise das ist echtes Storytelling. Kommen wir gleich nochmal drauf. Mhm. Die machen das spielerisch. Mhm. Also zum Beispiel bei Andreas. Der, den gab es den damals auch, den macht er, glaube ich, immer in unterschiedlichen Varianten, diesen Taco.
Ja, den litauischen Taco, Knaller.
Oder diesen Burger, es gibt ja, ne, also dieser, der aussieht wie ein Donut, aber dann wieder quasi die Assoziation zum Bagel hat, wir haben noch nicht über Bagel gesprochen.
Wir haben noch nicht über Bagel gesprochen.
Ach du Scheiße. Ja, das
eigene
Podcast-Folge. Machen wir gleich im Schnelldurchlauf einmal. Auf jeden Fall, das war so seine Interpretation vom Hamburger. Mhm. Und dann oben mit so leicht glasig sah das aus und dachte ich, was ist das denn? Das war dann zerlaufener Speck. Mhm. Und du auch dann genötigt bist, quasi mit den Fingern zu essen, was ich in allen Restaurants auch erlebt habe, du hast immer ein, zwei Gänge, die du mit Fingern essen musst. Ist auch ein ganz anderes Erlebnis übrigens.
Ja.
Mit Fingern zu essen, oder?
Wo ich mag das auch, weil es halt einfach diese Leichtigkeit gleich
übergibt. Rede ich eigentlich zu viel? Nee. Aber du hast mich ja dahin geschickt.
Du redest gut.
Du hast mich ja dahin geschickt.
Eben. Es ist doch schön, dass du so viel zu erzählen hast davon. Ja. Ich freue mich sehr.
Es war also wirklich, fahrt da nicht alleine hin.
Nee, das ist auch.
Fahrt da in der Gruppe hin, fahrt mit ein paar Leuten hin, mindestens zu zweit, tauscht euch aus, weil man braucht immer jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Ich hatte das Glück allerdings, dass ich zwei wirklich ganz, ganz tolle weibliche Guides hatte, die mich da durchgeführt haben und so viel Wissen hatten. Und das kann man sich ruhig mal gönnen, auch finde ich, wenn man in so einer Stadt ist. Also wenn man die jetzt einmal im Schnelldurchgang erkunden will und dann selber nochmal Zeit sich nehmen möchte, die einzelnen Sachen näher kennenzulernen, einfach mal so einen Guide nehmen oder eine Gruppe anschließen. Aber es kostet auch nicht die Welt, mal mit drei, vier Leuten sich ein Guide für 5 Stunden zu nehmen.
Ja, und es macht halt Spaß, weil man einfach nochmal eine andere Perspektive dann bekommt von der Stadt.
Und die haben echt, genau, und die haben echt Ahnung und das macht echt total Spaß. Und da es ja alles gut, wie du sagtest und ich erlebt habe, zu erlaufen ist, kann man das dann auch sich gut merken und sagen, okay, die Position, die steuere ich dann nochmal wieder weiter an. Kann eigentlich in Litauen jeder kochen?
Nein.
Nee? Aber man hatte so den Eindruck, dass man auch, man hört immer so, meine Mutter hat schon gekocht und meine Oma, beziehungsweise meine Oma hat schon gut gekocht und meine Mutter und deshalb und so und so. Irgendwie hat man das Gefühl.
Ja, also irgendwoher muss ja dann die Liebe zum Kochen auch kommen, ne? Aber klar, früher.
Da hat man natürlich auch die Richtigen gefragt.
Es gab früher natürlich keine Lokale, wo man essen gegangen ist, sondern es wurde halt einfach zu Hause gekocht.
Ja.
Ja.
Und da, glaube ich, hat man auch dann nicht wie hier verlernt, auch zum Beispiel Essen oder Lebensmittel zu konservieren. Ich habe mir die Frage gestellt, seit wann macht man das eigentlich in Deutschland nicht mehr und jetzt hoffentlich bald vermehrt wieder. Mhm. Aber es sind das 40, 50 Jahre, ja, dass man nicht mehr einmacht?
Ja, es fängt bestimmt mit Konservendosen, Massentierhaltung an.
Naja.
Dass das so ein bisschen alles verloren gegangen ist.
Also ich glaube, viele kennen noch, dass Oma irgendwie so ein noch Weggläser hatte, dass da noch irgendwas drin war.
Ja.
Wollte aber auch keiner so gerne ran, weil es gab ja viel, viel leckerere Sachen aus der Gefriertruhe, also wenn man was Fertiges haben wollte.
Ja.
Aber dort hat man es ja immer gemacht.
Dort hat man es immer gemacht und es gab da wirklich auch so Keller oder so kühle Vorratsräume, wo das halt einfach gelagert wurde. Und wenn du dir überlegst, klar, dieses Angebot, was wir jetzt haben, dass wir im Winter einfach alles bekommen können, das gab es ja damals nicht. Ne? Also du musstest ja einfach dich vorbereiten auf die kalten Monate und einlegen und einwecken, damit du noch Gemüse kriegst in den Winterzeiten oder auch mal was Süßes.
Alleine wenn du auf dem Markt bist und siehst, wie viele Formen von eingelegten Gurken
die
es
liebe
gibt.
Ich, boah.
Und diese knallgrün, ne?
Ja, nach verschiedenen Tagen kannst du ja da suchen. Also es gibt Gurken, die sind nur einen Tag eingelegt, 3 Tage, eine Woche und dann halt einen Monat. Und ja, ich liebe auch diese ganz frisch eingelegten. Die haben noch Biss, aber haben schon irgendwie dieses Umami, diese Tiefe. Ist unglaublich.
Ganz toll. Und ja. Dann siehst du auch ganz viel Kohl eingelegt.
Ja.
Denkst du irgendwie, das ist Kimchi?
Ja, das ist litauisches Kimchi am Ende.
Siehst du, da kommt es wieder zusammen. Koreaner waren wahrscheinlich nicht da?
Nee, aber jetzt schon.
Jetzt, ne? Jetzt sind sie da, habe ich auch gesehen. Ja. Ja. Also eingelegtes, ich glaube, da können wir jetzt einen Haken machen. Das haben wir abgefrühstückt,
ja.
Ne?
Ja.
Wann isst man das Eingelegte? Eigentlich auch zum Frühstück übrigens, weil ich das gerade...
Immer. Also auch wenn du grillst, ne? Wenn du irgendwelche Fleischgerichte hast, servierst du es immer dazu. Also, dass es was Eingelegtes auf dem Tisch gibt.
Immer, ne?
Sage ich immer. Ja.
Immer. Ja. Roggenbrot hatten wir auch. Haben
Roggenbrot,
wir,
ja.
Wir haben, aber ich muss was? Eben kurz einen Ausflug zum Gebäck machen.
Zum Bagel?
Nee, noch nicht zum Gebäck. Nee, ich will in der... Bagel mache ich später. Gebäck.
Gebäck.
Ja, auch großartig. Da gibt es ja ganz, ganz, ganz tolle Kuchen. Mhm. Also da gibt es natürlich einmal den...
diesen Tinginis, nicht Faulpelz. Fauler Hund.
Fauler Hund, wie heißt denn der hier?
Ja, da irgendwas mit Hund. Kalte Schnauze?
Kalter Hund.
Genau, und er heißt Tinginis im Litauischen, also der Faule.
Der faule Hund, kalter Hund, fauler.
Nee, ohne Hund, sondern einfach nur der faule, weil das ja mit Keksen gemacht wird, ne? Und dann mit Schokolade und nicht gebacken. In dem
aber
Sinne.
Total lecker.
Ja, sehr gut.
Kriegst du alle nicht viel runter.
Nee.
So. Dann eine ganz, ganz tolle Honig.
Oh ja. Mhm.
Torte,
ja.
Die man, glaube ich, zu Hochzeiten auch, also obligatorisch, ne? Geht nicht ohne Hochzeit, ohne Honigtorte ist nicht... Ehe nicht geschlossen.
Das stimmt.
Glaube ich. Auch total lecker. Mhm. Und dann natürlich dieses Bällchen mit Quarkteig, das man Donut nennt, aber kein Donut ist.
Aber die Napoleon-Torte, die gibt es auch mit Buttercreme und verschiedenen Teigschichten und manchmal Marmelade drin. Auch sehr gut.
Tortenkultur, Baumkuchen.
Baumkuchen, der Chacortes, der ist sehr berühmt.
Der sieht aber nicht so aus wie unser Baumkuchen, sondern der ist so ein bisschen, der sieht aus wie so ein Wilder. Das ist so wie so, wie so ein Engels-Baumkuchen. Und dann haben wir, Torten haben wir ganz viel.
Ja.
Ganz
und
viel.
Halt generell so Gebäck. Und dann gibt es noch den Ameisenkuchen, der Skrustelinas heißt, aus frittierten Teigblättern besteht und dann mit Honig und Mohn geschichtet wird. Das auch sehr gern zur Hochzeit serviert.
Gut, dass du das Stichwort gibst. Ich habe auch Ameisen bekommen.
Ja, im 1980, ne, im Dessert. Schmecken sauer, ne?
Ja.
Ja.
In Ermangelung.
Ja.
Von Zitronen nimmt man Ameisen. Ja. Ameisensäure ist auch nicht...
Darf man nicht drüber nachdenken, schmeckt aber irgendwie, passt gut zusammen.
Also ist wirklich sauer und da liegen dann so 6, 7, 8 Ameisen.
Mhm.
Also bewegen sich nicht, keine Sorge.
Vielleicht im Magen später. Werden lebendig
und
schockgefrostet.
Jetzt hör auf.
Und dann aus Lindenblüteneis gelegt.
Ja, genau. So wie Andres sagt, also wenn denn da was bei dir im Magen los ist, wenn du was spürst.
Sind es keine Schmetterlinge, sondern die Ameisen.
Also das fand ich schon ungewöhnlich.
Ja.
Muss man okay finden? Glaube. Genau. Aber das gehört auch so ein bisschen dazu. Das ist natürlich auch ein bisschen Spielerei. Aber also nochmal zurück zu den Torten. Die finde ich wirklich auch ganz klasse. Da gibt es auch so schöne, wollte ich jetzt gerade Carrot Cake sagen und so weiter. Also da hat man auch, glaube ich, alles verarbeitet in den Kuchen, was man so auch an, deshalb auch ja Gemüse und so weiter, rote Beete Kuchen gibt es ja auch. Mhm. Also alles mögliche, was verarbeitet wurde. Und jetzt komme ich nochmal zum Bagel.
Ja. Der Bagel.
Also, der Bagel, und das wollte ich ja eigentlich rausfinden, ist der Bagel aus, ursprünglich aus Vilnius oder aus einer anderen Stadt? Und da gibt es noch, ist die Rede davon, dass es aus Krakau kommen könnte. Nun hat aber mir der Chef von Balle Boste auf jeden Fall, das ist gleich Rechts unten neben der Treppe beim Halemarkt ist ein koscheres Restaurant. Da müsst ihr hingehen auf jeden Fall. Und ich hatte auch kurz die Gelegenheit, mit dem Chef des koscheren Restaurants Bela Boste zu sprechen. Und zwar ging es um Bagel und Pastrami, die hier einfach einmalig sind.
So, basically what we have here is Litvak, it's a Lithuanian Jew cuisine, really old one. One of my friends, she's 75 years old, so basically 80% of all the menu is like really, really old menus from her menu with her mother and her grandmother. So, you know, it's like, we call it, you know, local heritage.
Auf jeden Fall der Chef, ihr werdet ihn auch erkennen, kräftiger Kerl, da bin ich schmächtig noch gegen, langen Bart. Und der sagte mir, es ist verbrieft. Zumindest gibt es die ersten Erwähnungen des Bagels im 15. Jahrhundert. Mhm. Und das sind Schriften aus Vilnius.
The bagel first like written documents were found somewhere in the church here in Lithuania. So basically people say that it's from Lithuania spread all over. For the same, the pastrami, more than 100 years ago, the first pastrami was made by Lithuanian in New York.
Also sagen wir mal, der Bagel ist von dort und Freunde, ihr werdet es nicht glauben, es ist wirklich der, doch, ihr werdet es glauben, es ist der beste Bagel, den ich je gegessen habe.
Wow.
So fluffig, so locker. Also ich habe den einmal so gegessen. Ich liebe Mohn auf dem Bagel. Ja. Habe ich ganz vergessen. Mohnkuchen ist aber auch ein Riesending.
Mohnkuchen und vor allem so Mohngebäck, ja.
Also
Mohn generell.
Mohn,
mega.
Ja. Ne? Aber nicht wegen des Rausches.
Nee, wegen des Geschmacks.
Wir gehen zurück.
Zum Bagel.
Bela Boste.
Die Geschichte vom Bagel ist total schön eigentlich, weil bis vor dem Zweiten Weltkrieg gab es unendlich viele Bagelläden und vor allem auf den Märkten wurden die Bagel verkauft. Die waren aber nicht wie wir sie heute kennen, sondern ein bisschen dünner, so ein bisschen wie die Simmets in Istanbul, die Sesamkringel, waren die so ein bisschen dünner und es gibt Fotos, ich habe die auch hier, die kann ich dir später noch zeigen, von Märkten, voll, also wirklich aufgespießt. Die waren damals noch nicht gefüllt, sondern einfach so aufgespießt und du konntest dir halt einfach so ein paar Bagel mit nach Hause nehmen. Und wenn sie gefüllt wurden, dann wurden die mit Hering und Rosinen und Zimt gegessen. Auch ganz interessant. Mm. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg sind die komplett ausgestorben und sind dann wieder aufgetaucht in New York, in den USA, durch jüdische Einwanderer. Und wirklich so vor, ich würde sagen, 5 Jahren, kamen dann die ersten Bagelläden wieder zurück in Vilnius.
Ach, seitdem erst
ja,
wieder?
Ja, also ich habe die erst, ich glaube, ich würde sagen, in den letzten 5 Jahren sind die mir erst so aufgefallen, dass da wieder die Bagelläden zurückkommen.
Ach, das ist ja interessant. Das wusste ich jetzt nicht. Dass also ich hatte so das Gefühl, die waren nie weg. Aber ich war ja
weg.
Nun auch das
jetzt. Die waren auf jeden Fall weg und ich habe die gar nicht auf dem Schirm, auch so, wenn ich an meine Kindheit denke. Aber jetzt kommen die wieder und das ist natürlich schön, dass die wiederentdeckt werden.
Es gibt auf jeden Fall, wenn ihr im Bela Boste seid, ein schönes Kochbuch dort auch zu erwerben, neben dem Vilnius-Kochbuch mit traditionellen jüdischen Rezepten, die aber auch natürlich nach Vilnius gehören. Auf jeden Fall, diese Bagel müsst ihr probieren. Pastrami habe ich gegessen und ich habe ein Lachs-Bagel gegessen. Und du kriegst natürlich auch alle Hummus kriegst du dann dort, du kriegst also all das Leckere aus der Levante-Küche, aber jüdische Küche auch und eben gefüllte Fisch, was eben ja so eine Art
Krokette?
Fischkrokette, Frischfrikadelle, fein, ganz fein ist. Sagt aber bitte nicht, was würdest du zum Mittag essen? Tisch mir das auf. Musst du sagen, gib mir die Hälfte von dem, was du zum Mittagessen, weil der Tisch hat sich gebogen und wir konnten nicht alles aufessen. Das tut mir ja immer ein bisschen leid.
Das muss aber auch so in der litauischen Küche. Also wenn du Litauer bist und Gastgeber, dann sind die Tische immer voll.
Und wenn nicht aufgegessen wird mitgenommen oder wieder.
Nö, da gibt's Ärger.
Also
du bleibst
Ärger.
So lange sitzen.
Bist da gibt's Ärger.
Also ich kenne das von meiner Oma. Die war wirklich immer traurig, wenn wir zu wenig gegessen haben und Sie hatte sich das wirklich zu Herzen genommen und hat immer wieder gefragt, ob wir nicht noch was wollen.
Das hat aber nichts mit Litauen zu tun. Das ist aber, das ist aber jede Oma das, so.
Es ist schon sehr ausgeprägt, da hast du recht, aber es ist schon sehr ausgeprägt, dass halt, wenn Gäste zu Besuch sind, dass es immer was zum Essen gibt.
Und wahrscheinlich da, wo man dann möglicherweise auch nicht aus den Vollen schöpfen kann. Und genau. Das konnte man ja dann auch nicht, wenn man nicht beispielsweise selber eine Landwirtschaft hatte. Dann war man schon ein bisschen aufgeschmissen. Oder hat man, da hat jeder irgendwie so ein bisschen was angebaut?
Da hat jeder immer was angebaut, ja. Also zumindest, wenn du nicht in der Innenstadt gelebt hast, hast du
so eine kleine Fläche hast du dann immer gehabt, ne? Und hier da irgendwie so ein bisschen Kohl, ein bisschen Gurke und so weiter.
Genau, Kartoffeln, ganz viel. Ja. Mhm.
Wir hatten eben das Thema Getränke.
Ja.
Und da finde ich, jetzt in den Fine-Dining-Restaurants, mal neben den Fruchtwein, die ich ja probiert habe und die ich auch sehr, sehr gut fand, und ich werde mir auch auf jeden Fall diesen Rhabarberwein besorgen, fand ich die Weinauswahl, auch wenn es jetzt keinen litauischen Wein gibt, super. Mhm. Also top ausgebildetes Sommelier. Ja. Im Demoloftas war das jetzt auch in diesem Fall ein Deutscher. Mhm. Kollege, Grüße gehen raus an Alois. Und aus München.
Witzig.
Der hat, und der da ein bisschen so in der Weinszene arbeitet. Mhm. Und das zeigt aber auch, finde ich, dass da so ein Austausch ist und dass das auch als hip angesehen wird, dort vielleicht auch mal zu arbeiten in Litauen.
Ja.
Also nochmal großes Lob an die Weinauswahl, die war überall top. Mhm. Und auf jeden Fall, ich will das auch gar nicht vergleichen, auf jeden Fall top, also top Standard, aus, vorbei. Und spannende Weine, also nicht irgendwie so 0815, sondern echt spannende Weine, auch Weine, die, und auch teilweise echt alte Weine, wo ich gesagt habe, ey, dass ihr sowas auftischt hier. Mhm. Nun wussten sie natürlich auch, wer da ist.
Boris. Das Beste für Boris.
Nee, ich wurde wirklich gut behandelt, aber schön. Ich glaube, ich wäre auch so, wenn die jetzt nicht gewusst hätten, dass ich da als Food Talker hinkomme, wäre ich auch gut behandelt worden. Ja. Weil die Menschen sind auch freundlich, ne?
Sehr freundlich, ja.
Oder?
Ja. Also sie verstehen einfach das Gastgeben. Und es kommt oft von Herzen. Das ist natürlich das Schöne.
Ja.
Ja.
Ist das so ein bisschen auch eine Unverdorbenheit? So dass man eben noch nicht so viele Touristen hatte. Es gibt ja so Touristenstädte, da werden seit Jahrzehnten werden die Touristen zu Tausenden durchgejagt. Und ist es da vielleicht noch ein bisschen?
Also sagen wir es so, ich glaube, sie haben diesen Mantel des Sozialismus abgelegt, weil früher, wenn du irgendwo reingegangen bist in Geschäften, als Litauen noch zur Sowjetunion gehörte, da wurdest du nicht fröhlich begrüßt, sondern da waren sie eher schlecht gelaunt, dass du den Laden betrittst und sie jetzt arbeiten müssen. Also das hat sich schon sehr gewandelt und sie sind sehr offen, sehr aufgeschlossen. Sie haben eine sehr starke Identität und dieses Gefühl für ihre Wurzeln ist auf jeden Fall da. Das leben die jetzt auch aus und vielleicht noch vor 10, 15 Jahren haben sie versucht zu kopieren, Konzepte, die vielleicht im Ausland funktioniert haben und sich schon immer sehr an den Westen orientiert, und mittlerweile haben sie eigentlich ihre eigene Identität wieder gefunden. Und das ist eigentlich so dieser Wandel, den ich auch sehe, und diese Geschichte, die jetzt da gerade neu geschrieben wird und neu entsteht. Wenn du sie fragst, was ist Vilnius Küche oder was ist die baltische Küche, dann antworten dir die meisten Gastronomen eigentlich, ja, wir schreiben die gerade. Das, was hier jetzt entsteht, das ist die neue baltische Küche. Und das ist was ganz Schönes. Wenn du in Vilnius bist, dann kommt das eher aus dem Wald und aus den Seen als aus dem Meer dann. Und ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, ich kannte ja nur diese Hausmannsküche, ne? Die pinke Suppe, die Kartoffelknödel.
Oh, ich finde, die pinke Suppe ist schon Avantgarde.
Ja, auf jeden Fall kann die auch Fine Dining interpretiert werden. Und meine erste Begegnung mit moderner, kreativer litauischer Küche war tatsächlich im 1918, das erste Mal. Da haben wir meine Mutter, meine Geschwister, ich habe zwei Geschwister, sind mit meiner Mutter dort essen gegangen und haben das erste Mal gesehen und auch verstanden, krass, litauische Küche kann auch ganz anders sein. Und einfach dieses Spiel mit den Produkten, und es ist sehr gemüselastig, und wir kannten halt irgendwie nur Fleischberge und Kartoffeln bis dahin. Und das war ein schöner Moment, das zu erleben. Und ja, was da jetzt gerade passiert, ich kann es nur allen raten. Ich sage ja auch immer, ich bin die inoffizielle Botschafterin von Vilnius und von Litauen, fahrt dahin. Es ist nur vielleicht der letzte.
Hat sich zwar auch so angehört, als ob ich jetzt auch dazu gehöre, aber das dauert. Das dauert, bis man akzeptiert wird.
Das stimmt. Aber ich sage ja auch immer, es ist der letzte, vielleicht noch einer der letzten Geheimtipps Europas.
Ja?
Ja.
Also auf jeden Fall echter Hotspot. Ich habe ja auch über den Titel nachgedacht, ne, für diesen Podcast. Ob man da mit Geheimtipp arbeiten soll oder darf?
Naja, die meisten waren noch nie da.
Ist schon Geheimtipp, ja. Und man kommt gut hin. Also man kommt von Berlin, man kommt von München, man kommt von Düsseldorf und von Hamburg, glaube ich, direkt hin. Und beste Verbindung eigentlich. Meine waren jetzt irgendwie so ein bisschen nächtlicher Art, aber das ist ja nicht so wild.
Ja.
Ich wollte aber noch eine Sache mindestens loswerden. Das ist natürlich auch das, also neben dem Fine Dining, weil wir jetzt da so lange drauf rumgeritten sind, es gibt natürlich, wie du sagtest, auch traditionelle Restaurants, die also bodenständig sind und eben, da gibt es sogar eine Kette, die dann auch diese Gerichte anbieten, um sich da einmal auch durchzufuttern. Mhm. Würde ich auch empfehlen, einfach mal in so ein einfaches Lokal zu gehen oder eben auf den Markt und dort einfach geht mit vier Leuten hin, fahrt einfach zu viert, bestellt alle was unterschiedlich, bestellt alle zwei Gerichte und dann futtert euch durch, dann habt ihr ein gutes Gefühl. Macht das bevor ihr, also Hahnemarkt, bevor ihr losgeht und durch den Markt wandert, weil ihr kriegt überall auch was angeboten und bevor ihr jetzt von einer der netten Standdamen oder sind mehr Damen als Herren, jetzt mit Speck und so weiter und Salami und sonstigen irgendwie schon vollgestopft werdet, geht lieber da essen. Gibt natürlich auch ein bisschen internationales, also ich habe auch zwei Sushi-Läden sogar gesehen, verrückterweise.
Ja, das gibt es auch und witzigerweise eines der besten Restaurants in ganz Litauen ist ein indisches Fine-Dining-Lokal namens Gaspars.
Das muss ich ja nächstes Mal. Ich esse ja sehr gerne Indisch.
Da musst du nächstes Mal hin.
Aber unbedingt. Das war jetzt nicht meine Aufgabe.
Eben,
ne?
Fürs nächste Mal.
Was ich aber sagen wollte, es gibt auch moderne Food Markets, die ich eigentlich sonst eher meide, wo ich sage so, oh, da muss ich jetzt nicht hin, weil ich möchte doch irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich immer das Traditionelle finden will und dann das in das Moderne übertragen. Wahrscheinlich ist auch ein Spleen von mir. da gibt es noch so ein moderneres Viertel hinter dieser, da musst du gleich noch was zu sagen zu dieser kleinen wilden Republik.
Ujupis, ja. Ujupis. Es gibt eine, es ist quasi Ujupis, heißt hinterm Fluss. Ich würde sagen, es ist so eine Art alternative Szene, die sich da etabliert hat und die haben sogar ihre eigene Verfassung geschrieben, die es in verschiedenen Sprachen dort auch zu lesen gibt an einer Mauer und das war, glaube ich, erst ein Scherz. Und dann,
ich nehme eins aus der Verfassung. Ja. Jeder hat das Recht zu zweifeln, muss es aber nicht.
Ja, jeder hat das Recht auf ein Haustier, wenn er will. Ja, es ist sehr, ist so ein bisschen humorvoll. Mhm. Auch, aber ist auch was Besonderes dann für die Stadt.
Ist aber eine besondere Ecke, weil das, habe ich gelernt, war zu Sowjetzeiten so das gallische Dorf, ne?
Ja, es war richtig rough.
Oder schlimmer, also jetzt, wir sagen, oder ich sage das jetzt im Scherz, also das war rough und das war so Künstler, Kriminelle, so alles, was nicht ins System passte, war da eingefärcht und untergebracht, ne?
Und jetzt ist es ein wunderschön gentrifiziertes Stadtviertel.
Total, ne?
Und ganz nett und auch tolle Restaurants gibt's da.
Genau, und wenn ihr dann noch ein Stück weiter geht, dann kommt ihr zum, weil ich das gerade angesprochen habe, diesem Foodmarkt, Paupis Market.
Ja.
Das ist so ein bisschen so eine Wohngegend, wo die jungen, gut verdienenden Familien leben. Und auf engstem Raum gibt es 7 Coffee Places.
Ja.
Und ich habe das nicht, es war kalt an dem Tag, also das war der kalte Tag, da standen die draußen vor einem neuen Laden, Habits heißt der, und haben gewartet, dass sie da reinkommen. Und das habe ich gedacht, so, das ist wie überall auf der Welt, ne? So diese Hipster-Places gibt es aber auch da. Was ich aber lustig fand, da gab es zum Beispiel ein Café, da kannst du, während du Kaffee trinkst, dein Fahrrad reparieren lassen und auch waschen lassen.
Perfektes Konzept.
Ja, und dann gab es auch noch eine, die das war Kaffee und Buchladen, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich habe total viele Buchläden gesehen. Man liest da, glaube ich, ganz gerne in
Man liest
Venus.
Da gern und die Kultur- und die Kunstszene ist sehr groß. Und man verdient anscheinend als Künstler und Künstlerin dann auch noch Geld.
Das ist auch nicht schlecht.
Ja, das ist auch nicht so schlecht.
Musikfestivals gibt es, es gibt Weinfestivals, es gibt Bierfestivals, also es gibt eigentlich jede Art von Festival.
Es gibt wahnsinnig viele Festivals, aber ja, Musikfestivals, auch so traditionelle Feste, die Anfang des Jahres gefeiert werden.
Jetzt muss ich aber noch Paupies Markt zu Ende erzählen. Ja. Paupies Markt ist ein Food Market. Dachte ich erst, oh, Food Markets kennt man ja. Ist schon ein Hipster-Ort. Hipper-Hipster-Ort.
Ein Hipper-Hipster-Ort, ja.
Mit wirklich tollem Essen. Also ich habe da nur, was heißt nur, gefrühstückt. Dann sehr gutes Egg Benedict gegessen. Ja. Und kann man sehr gut frühstücken. Und es gibt da eigentlich quasi alle Arten von Küche. Auch ein bisschen, auch was Traditionelles und so weiter, haben sie ja sowieso immer. Wenn du in der Bäckerei bist, findest du ja eh immer die klassischen Brote und so weiter und das Gebäck. Gefiel mir auch ganz gut.
Mhm. Ich mag es auch gerne. Also auch total schön.
Und genau, das sind eben Riesenplätze, wo dann auch alles draußen steht, draußen sitzt. Und das haben wir auch noch nicht. Nachtleben habe ich jetzt nicht so erleben können. Ist, glaube ich, im Sommer was ganz Besonderes dort.
Und ganz viele tolle Bars. Bars, also Venus hat richtig schöne Bars.
Ja, also die habe ich jetzt nicht mitgenommen.
Okay, nächstes Mal Barhopping dann.
Barhopping. Also ich war jetzt nur ja in dieser wunderbaren Bierbar von Thomas, die da heißt Alaus Bibliotheca.
Alaus Bibliotheca, ja, die Bierbibliothek.
Ja. Und da stehen Bücher und da gibt es Bier und das ist auch ganz spartanisch eingerichtet. Und wir haben auch so und etliche Biere. Und da kann man sich so einmal durch die litauische Biertradition trinken. Tolles Zeug dabei. Total. Wirklich. Ist das eine alte, ist Biertradition alt eigentlich dort? Oder?
Biertradition ist sehr alt und wirklich, früher haben die Leute halt zu Hause ihr Bier gebraut. Und es gibt noch so ein paar Orte und Thomas weiß da auch Bescheid. Das ist aber nochmal ganz anderes abgefahrenes Zeug. Also es ist nicht vergleichbar mit den industriellen Bieren, die wir kennen.
Und der Bierhistoriker und Owner der Bibliotheca Alaus, einer Bierlibrary, Thomas Josas, erzählt uns, welche Biere man hier in Vilnius unbedingt probieren sollte.
So, my name is Thomas. I'm one of the owners of Beer Library. I'm also brand ambassador for the oldest brewery in Lithuania, Gubernija Brewery. What else? I've graduated both bachelor and master's degree in Vilnius University, writing my final thesis on beer history in Lithuania and worldwide. So my life basically rotates around the beer. Yeah. So we are in Beer Library. There is a beer house as well, but beer house in Vokiečių Street and beer house a little bit further away. So you have to go further away just to find that beer. It's a raw beer. So it's not brewed, it's just like poured, hot water is poured over on the malts, it's not boiling. So it's very traditional, or you should go for Aldona Udriene Jovaru. Yeah, I will send you the name. It's a lady brewer, and she got her yeast, actually, her yeast is more popular in the United States than it is in Lithuania. It's a very unique strain. Very unique flavor. So it's a must, basically, from a farmhouse. And you can find it in the city center, so much easier to find. And then for the craft beer, I would say, I would still recommend for going something with a local ingredient. So it can be this Dundulis brewery, for example. They have, so for example, yeah, you can go for something like Moko Mokas, the rock beer. Or you can go, you know, if you enjoy something completely different, you can go to Berenbor Tap Room and you can just find something with, for example, Lithuanian chairs. Why not? It has a Lithuanian ingredient in it. You can still drink it. It's a traditional craft beer, you know, so maybe not too unique to Lithuania, but you still have to try it, you know? Yeah, and then you'll probably meet me and I'll just give you directions. Yeah.
Und es gibt ja auch einen, diesen berühmten Brottrunk, Gira heißt der,
der
ist nicht alkoholisch oder wahrscheinlich nur ganz wenig und da wird eben das alte Roggenbrot, das nicht mehr für Knoblauchbrot frittierbar ist, mit Wasser und Rosinen und das Brot enthält natürlich auch ein bisschen Hefe und wird dann so ein, ja, so ein Brottrunk einfach und das ist auch ganz, hat auch eine ganz spannende Historie. Es gibt viele Produkte, da könnte man eine ganze Podcast-Folge draus machen.
Ja, ne, weil, ja. Aber jetzt haben wir den Überblick gegeben.
Haben wir den Überblick gegeben.
Also man sollte sich das schon auch im Vorfeld ein bisschen angucken, wo man hin möchte. Mhm. Wir haben das ja in den Shownotes, auch die ganzen Restaurants, die ich besucht habe oder über die wir gesprochen haben. Also wir nehmen dann auch nochmal den Fine Dining in da mit auf und so weiter.
Der ist auch im QR-Code. Im Buch gibt es nämlich eine ganze Google-Liste mit Food Places.
Da gucke ich nochmal durch.
Guckst du nochmal durch.
Aber ich konnte ja gar nicht so viel machen.
Ja, das ist ja...
Aber es ist auch nicht so, finde ich, wenn du da durch die Straßen gehst und sagst, hier möchte ich jetzt mal vielleicht einen Kaffee trinken oder so, dass du so richtig daneben liegen kannst.
Nee.
Oder?
Nö. Also klar, es gibt natürlich diese Ketten.
Das erkennt man auch relativ schnell.
Ja, man erkennt schon schnell, ob das ein super Place ist oder nicht.
Und die Fine Dining Restaurants muss man natürlich vorreservieren.
Ja.
Das ist schon ratsam. Die sind tatsächlich, also waren alle, Donnerstag bis Samstag dort, die waren immer fully booked.
Ja, die sind ja nicht so groß, deswegen.
Die sind auch, nicht so groß. Und was toll ist, also in allen drei Restaurants, in denen ich war, wird alles an der offenen Küche zubereitet. Die haben zwar nochmal eine Vorbereitungsküche, aber die ist zum Beispiel im Demo Lofters, wie ich hörte, auch nur 9 Quadratmeter groß. Also da kriegen die auch nicht so viel gebacken. Es wird viel vor den Augen des Gastes zubereitet, wenn man denn am Chef's Table sitzt. Ja. Haben wir noch etwas Wichtiges vergessen? Ja, wir wollen doch jetzt nochmal
die Suppe kochen.
Sagt man eigentlich auch bei kalten Gerichten auch kochen? Komisch, ne? Komisch. Weil kochen ist ja bei uns. Wie ist denn das in der litauischen Sprache? Sagt man da kochen? Muss es heiß sein?
Man sagt dann zubereiten.
Zubereiten.
Gaminte.
Sind Sie bereit?
Wir bereiten
Liebe
die pinke
Botschafterin der
litauischen Küche.
Litauischen Küche.
Ich hätte gerne so ein Abzeichen.
Wann bist du das nächste Mal da?
Zum Pink Soup Fest bin ich.
Ah.
Ja. Mit der Pressegruppe.
Rutschst du dann auch da gibt es ja so eine Rutsche, ne?
Das wäre eigentlich ganz witzig, wenn wir das alle machen würden, ja.
Das ist ein Muss. Ich habe die Bilder gesehen.
Und zum dann Piepen. Uns fotografieren, wir haben eine Fotografin dabei, ja.
Ja.
Genau.
Bist du bereit?
Ich wollte bereit.
Ja nur über, dass du jetzt, wir haben jetzt die klassische oder Variante oder die Familienvariante.
Ja, ist mein Familienrezept, aber es ist auch die klassische pinke Suppe.
Und sie ist wirklich so lecker.
Und ich
bin jetzt so gespannt, ob.
Soll ich das jetzt auswendig erzählen?
Natürlich, also die ist so einfach. Also dafür müsst ihr auch nicht kochen können und ihr glänzt damit auf jeder Sommerparty.
Ja.
Total. Absolut. Und dann, wie gesagt, vielleicht noch die Variante mit so ein bisschen klein. Aber
also wir brauchen für die pinke Suppe, die unaussprechliche, wie ich sie auch nenne,
wie
die
Chalti-Barsche.
Schalter ist kalt, Barsch ist der Borscht.
Also kalter Borscht, aber das würde ich nicht sagen. Und wenn das jemand sagt, dann wird man beiden nicht gerecht.
Pinke Suppe ist super. Wir brauchen rote Beete, gekocht. Gibt's auch, ne? Entweder kaufst frische und kochst sie selber oder die vakuumverpackte funktioniert auch. Bei der frischen behält die Suppe nochmal eine pinkere Farbe. Ja, du meldest dich. Es gibt sie auch fermentiert.
Ich hab, ich backe
du
meine,
backst, ja.
meine rote Beete nur noch.
Okay.
Weil ich finde, sie ist einfach noch besser, noch intensiver, wenn sie im Backofen gegart wurde.
Ja, man müsste eigentlich mal alle Varianten machen, ne? Gekocht, vakuumverpackt, fermentierte rote Beete und dann noch die.
Ich finde das toll, wie du damit umgehst, unterbrochen zu werden.
Und dann, alles gut, und dann schauen wir uns einfach an, welche Variante am besten schmeckt.
Ja, aber gekocht oder gebacken?
Mhm.
Oder vorgekocht?
Oder vorgekocht?
Aus der
genau.
Oder Tüte?
Eingelegt. Also ich habe es
eingelegt, ja.
Auch mal mit eingelegter rote Beete gemacht.
Aber selbst eingelegter.
Selbst eingelegt, ja, aber es gibt, also ich kenne keine eingelegte rote Beete aus dem Glas. In Knollen. Also ich kenne ja nur diese geriffelten.
Und die, magst
Stücke.
Du die?
Nee.
Nee, ne? wenn man die richtige kennt, nicht.
Nee, muss das selber machen. Gurke, Salatgurke braucht man. Viel Frühlingszwiebeln. Dill natürlich nicht zu vergessen. Übrigens auch eines der wichtigsten Zutaten in der litauischen Küche. Und dann nur noch Kefir oder man nimmt Dickmilch oder man kann auch ein bisschen mit Joghurt oder mit saurer Sahne noch on top machen, wenn man es ein bisschen cremiger
möchte.
Wir
nehmen Kefir.
Wir nehmen Kefir und dann raspelt man die rote Beete und die Gurke und schneidet die Frühlingszwiebel klein und den Dill klein und kippt eigentlich nur den Kefir drüber und verrührt alles. Lässt sie ein bisschen stehen. Wer noch Säure mag, der gibt einen Schuss Essig, guten hochwertigen Essig, Weißweinessig dazu. Oder Kräuteressig, aber wenn man die lang genug stehen lässt und ziehen lässt, dann kriegst du dann auch den Umami-Flavor.
Hatten wir auch Salzpfeffer?
Ja, Salzpfeffer hast du natürlich gesagt? Auch. Ja, und Ei. Und gekochtes Ei und manche schnibbeln die schon klein und machen sie direkt in die Suppe. Oder wer Ei nicht mag, kann es daneben servieren und man macht es noch on top.
Es ist natürlich optisch schön, wenn du so ein wachsweiches Ei hast und das aufschneidest. Oder natürlich gehackt auch, ja. Einfacher noch zu essen.
Ja, ich mag beides.
Und dann natürlich diese goldgelbe
Salzkartoffel.
Salzkartoffel
dazu. Am besten in Butter geschwenkt.
Salzkartoffel oder Pellkartoffel?
Geht beides, aber ich mag Salzkartoffel lieber und dann in Butter geschwenkt und noch frischen Dill drüber. Schmeckt einfach
und
besser.
Und die sollte heiß sein, weil die Suppe ist ja kalt und dann hat man dann nochmal so ein bisschen den Temperaturkontrast.
Genau. Ja.
Die macht gute Laune, ne?
Die Farbe ist so schön.
Ja. Und, es gibt ja ganz viele, die sagen so, oh nee, Gurkensuppe zum Beispiel. Mögen ja ganz viele Leute nicht, so Gurkenkaltschale. Ja. Aber die...
Ja, die ist der Knaller. Und es gibt noch eine zweite Variante von der, sogar im Buch, mit Sauerampfer. Ohne rote Beete, aber auch auf Joghurtbasis oder auf Kefirbasis und dann mit Sauerampfer. Ist auch ganz toll.
Herrlich. Ja. Also so kommt man durch den Sommer. Und wie gesagt, die andere Variante noch, man kann ein bisschen Hering, man kann ja auch Matjes oder auch so einen dänischen Sild oder so klein hacken und noch ein bisschen dazu geben, wenn man noch so eine fischige Komponente haben möchte. Das kann man dann auch weiterhin baltisch nennen, weil die Balten
lieben Hering.
Lieben Hering, auch wenn es nicht mehr so viel gibt.
Ja.
Leider. Aber da oben an der Ostsee sieht es noch besser aus.
Da sieht es noch ganz gut aus, ja. Also zumindest was die Tische angeht, die sind immer voll mit Hering. Das ist übrigens was ich nicht mag. Hering.
Magst du nicht?
Nee.
Wusstest du, dass die Frage kommt?
Ja, nein.
Was sind denn jetzt aber die drei wichtigsten Zutaten in der litauischen Küche?
Saure Sahne, Dill. Und Kartoffel.
Ja.
Und Schweinefleisch.
Schwein, ne?
Mhm.
Und Zwiebeln?
Die rote
Zwiebel
Beete.
Auch?
Ja.
Zwiebel auch.
Mhm.
Käse haben wir ausgelassen.
Ja.
Käse wird ja auch viel mitgearbeitet. Also macht man auch selber den Käse zu Hause? Frischkäse.
Quarkkäse.
Quarkkäse.
Mhm. Auch mega. Milch, bisschen Säure mit rein und dann kann man den abschöpfen und presst den quasi in so eine lustige Tropfenform und man kann auch Kümmel mit reingeben oder andere Gewürze und dann lässt man den 2 Tage stehen und der schmeckt super.
Was würdest du jetzt am liebsten essen, nachdem wir so lange drüber gesprochen
also
haben?
Also tatsächlich meine ganzen Lieblingsgerichte sind diese frischen Salate, also wenn du wirklich eine gute Tomate kriegst und eine gute Gurke und die einfach mit saurer Sahne und Dill vermischt, das ist ja schon irgendwie ein super Beilagengericht. Und ich mag eigentlich alles, was mit Pilzen zu tun hat. Alles mit Pfifferling. Ich liebe Pfifferlinge. Ist einfach so ein toller Pilz. Gibt immer für mich Heimatgeschmack irgendwie. Und passt ja zu allem, ne? Zu so einem Kartoffelkuchen Pilzsoße drüber, Pfannkuchen Pilzsoße drüber, Fleisch Pilzsoße drüber. Passt.
Ja, ist gut. Man braucht auch gar nichts anderes, ne?
Nee, das ist ja das Schöne an der litauischen Küche ist eigentlich wenige Zutaten, einfache Techniken und du hast trotzdem aber diesen vollmundigen Geschmack und es ist ein Wohlfühlessen.
Das ist es doch.
Ja.
Es ist vielleicht manchmal ein bisschen rich.
Ja.
Aber man muss ja nicht alles essen. Aber nochmal kurze Zusammenfassung. Von der Stadt her lohnt es sich allemal, sich das anzusehen. Also auch, wenn man kein Foodie ist.
Auf jeden Fall. Also historisch, Kunstszene, gibt auch tolle Museen, toller Wochenendtrip.
Also 3 Tage sind gut, ne?
Ja.
3 Tage sind gut.
Und es gibt ganz viele auch noch außerhalb, was Naturliebhaber angeht, in den Wald gehen. Man kann toll kajaken im Hauptstadtfluss. Große ja. Saunakultur, nicht zu vergessen. Es gibt tolle Wanderwege und Radwege. Viele ja. Seen. Schön.
Ja. So, Essen, alles mal durchprobieren, haben wir schon gesagt, wiederholen wir uns.
Ja.
Reservieren bei den Fine Dinern.
Mhm.
Macht auf jeden Fall... Ich würde sagen, macht 2. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und es sind immer so 8 bis 10, 11 Gänge, aber sehr kleine Gänge teilweise. Mhm. Da ist auch alles mitgerechnet. Mhm. Da ist auch der Gruß der Küche und ja, ist alles mit drin. Was man sonst bei uns vielleicht anders rechnet, wo man sagt 5, 6 Gänge. Und Kaffee, super Kaffeekultur. Mhm. Auch viele eigene Röstereien. Mhm. Bier auch probieren. Und draußen sitzen. Und ja, was ich noch nicht hatte, war eben die Bar-Szene. Ja. Und da muss man auch, glaube ich, nochmal eine eigene
Runde
drehen.
Ja, es gibt ganz tolle Bars, vor allem auch
die. Ich komme einfach am 31. nochmal mit. Ganz kurz. Einen Tag schnell. Rein,
die,
raus.
Die Bars sind so schön, weil es gibt viele Bars, die mit den einheimischen Produkten Cocktails kreieren und
ja.
produzieren. Und viel so mit Sanddorn und litauischen Birnen. Und das ist auch super spannend. Es gibt sogar eine Brennerei, die machen litauische Schnäpse aus Meerrettich, aus Speck.
Nee.
Rote Beete.
Aus Speck? Schnaps aus Speck.
Ja, ist ganz geil.
Leute, jetzt wird's. Jetzt hören wir auf. Das wird ja jetzt.
Das wird jetzt wild.
Ne? Eben klang das alles noch so kultiviert.
Jetzt packe ich aus.
Also, wenn man jetzt ein bisschen mehr plant, als Vilnius nur zu machen,
ja.
was natürlich schon mal mehr als abendfüllend ist, wie gesagt, 3 Tage und wie lange brauche ich zur Küste mit dem Auto?
3,5 Stunden.
3,5 Stunden, kann man aber gut mit dem Leihwagen machen.
Ja, perfekt.
Und da können wir natürlich schon empfehlen, mal auf die kurische Nehrung zu fahren und Nida, Jodiskante.
Ja.
Und die Orte, das ist, da kann man übrigens auch wunderbar Fahrrad fahren.
Ja.
Und die Dünen sind schon einmalig. Also die
schön.
Dünen dort und Pilar in Arcachon, das ist so, kann man so in einem Atemzug nennen.
Gut. Und natürlich Kleipe, da lohnt sich sehr anzuschauen.
Ja. Also setzt euch in den Flieger. Ich glaube, weiß nicht, wer alles fliegt. Air Baltic auf jeden Fall fliegt.
Air Baltic fliegt.
Und wenn ihr nicht weiter wisst, informiert euch
ruft
bei
uns
Denise,
an.
Bei mir oder bei Go Vilnius
genau.
direkt, weil die sind sehr unterstützend und helfen euch. Und wir verabschieden uns.
Ne? Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du so begeistert bist von Vilnius.
Kommt das so rüber?
Ja, total.
Und zur Vorbereitung guckt ihr euch natürlich das Buch an, Vilnius von Denise Wachter.
Snergorle. So spricht man meinen zweiten Namen noch aus.
Ja, das habe ich weggelassen.
Snergole.
Denise Snergole Wachter.
Sehr gut.
So, und auf Wiedersehen.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. So, und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.